das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Nein, aber, so könnte man die Position wohl beschreiben, mit der die Vertreterinnen und Vertreter der Junggruppe von CDU, CSU heute in die nächste Runde im Streit um die Rente gestiegen sind. Denn nach wie vor lehnen sie die Rentenpläne der Bundesregierung ab. Und so sieht alles nach Showdown aus, wenn das Paket am Freitag zur Abstimmung in den Bundestag kommt. Allerdings, und hier kommt jetzt das Aber, soll es bei der Abstimmung allen selbst überlassen sein, dafür oder dagegen zu stimmen. Über die Union und ihre jungen Abgeordneten vor einer möglicherweise wegweisenden Entscheidung, Tina Handel.
Morgen ist Zählappell in der Unionsfraktion. Wie viele der jungen Abgeordneten werden dann bei einer Probeabstimmung gegen das Rentenpaket sein? Kriegt man sie umgestimmt? Den Druck erhöht heute Bärbel Baas vom Koalitionspartner SPD. Die Unionsfraktion müsse stehen.
Das ist wichtig, insbesondere natürlich für den Fortbestand der Koalition, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass eben wir kaum noch andere Gesetzgebungen, wenn das jetzt scheitert, durchs Parlament bringen.
Die Fraktionssitzung der Union morgen soll Klarheit bringen. Das kann zäh werden.
Wir brauchen, glaube ich, diese Sitzung. Die wird auch sehr lange, glaube ich, morgen dauern. Und wir haben das übrigens auch heute hier gesehen im Bundesvorstand. Das hat schon, ja, das war richtig gut.
Klingt ratlos. Richtig gut habe man zwar diskutiert heute in der CDU-Spitze, aber kurz danach kommt das. Ein Papier der jungen Gruppe. Das Rentenpaket sei so nicht zustimmungsfähig. Gleichzeitig ist von staatspolitischer Verantwortung die Rede. Und genau die packt nun den Ersten, der von Nein auf Ja umschwenkt.
Und da bin ich letztlich zum Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, ich stimme im Zweifel für das Rentenpaket, damit wir weiterhin eine stabile Regierung in Deutschland haben.
Wie viele werden ihm folgen? Der Kanzler will weiter an seinem Zeitplan festhalten.
Ich gehe unverändert davon aus, dass wir am Freitag eine Abstimmung im Deutschen Bundestag über das Rentenpaket haben.
Vorher, schon morgen, wird also durchgezählt, hinter verschlossenen Türen.
Und dazu der stellvertretende Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, Matthias Deiß. Matthias, wenn die jungen Abgeordneten der Union das Rentenpaket weiterhin für nicht zustimmungsfähig betrachten, droht da tatsächlich ein Scheitern am Freitag?
Also die Erklärung der jungen Gruppe liest sich auf den ersten Blick sicherlich eher in diese Richtung. Und bei der heutigen Sitzung des CDU-Bundesvorstands hat der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, dem Kanzler ja auch noch mal explizit mitgeteilt, dass er im Bundestag gegen das Rentenpaket stimmen wird. Ich sehe aber auch, dass die Erklärung von heute einen Weg weist, wie alle Beteiligten am Ende doch noch gesichtswahrend aus der Sache rauskommen, ohne die Regierung am Ende zum Einsturz zu bringen. Denn genau das würde laut SPD-Chefin Bärbel Baas ja passieren, wenn das Gesetzpaket scheitert. Zum einen betont die junge Gruppe heute nämlich explizit, dass die Entscheidung am Ende bei jedem Abgeordneten alleine liegt. Die junge Gruppe also nicht im Block abstimmen wird. Und zum anderen wird betont, dass jedem Abgeordneten eine staatspolitische Verantwortung zukommt. Haben wir ja gerade auch schon gehört. Die, Zitat, auch Rücksicht auf den Koalitionsfrieden und die weitere Regierungsarbeit umfasst. Genau diese Formulierung könnte am Ende die Brücke sein, die die Mehrheit für das Rentenpaket doch noch möglich macht, trotz fortbleibender Ablehnung in der Sache selbst. Das Ergebnis der Probeabstimmung in der Fraktionssitzung muss übrigens nicht mit dem Endergebnis übereinstimmen. Heißt, es bleibt also sicher bis zur letzten Minute spannend.
Aber wenn das jetzt schon so spannend und vor allem aber auch schwierig ist, wie sollen denn dann die weiteren anstehenden Reformen bei der Rente und den Sozialsystemen gelingen?
Ja, genau diese Frage stellt die junge Gruppe sich ja auch, denn ihr wurde versprochen, dass es nach einer Zustimmung zum jetzigen Rentenpaket eine tiefgreifende Rentenreform geben soll. Ob die am Ende aber auch gelingt, ist völlig offen, obwohl der Kanzler heute im Bundesvorstand auch gesagt haben soll, dass er der SPD diesbezüglich vertraut. Es kann am Ende gelingen, weil der Druck der bestehenden Probleme so groß ist, dass es nicht anders geht. Das wäre das Positivszenario. Es kann aber auch schiefgehen, weil Union und SPD eben gerade bei den Fragen um die Reform der Sozialsysteme doch sehr weit auseinanderliegen.
Wir schauen auf den Freitag dieser Woche. Matthias, vielen Dank für die Informationen. Bis dahin nach Berlin.
Gerne.
Ihre tödliche Sprengkraft sieht man Ihnen nicht an. Etliche Landminen, die in Kriegen eingesetzt werden, sehen aus wie Schrottteile oder sogar Spielzeug. weshalb sie gerade für Kinder zur großen Gefahr werden können. Weltweit sind im vergangenen Jahr wieder mehr Menschen durch Antipersonenminen verletzt oder getötet worden, mit weit mehr als 6.000, so viele wie seit 2020 nicht mehr. In der Ukraine sind ganze Landstriche vermint. Und wie schwierig die Arbeit ist, um diese verborgene Gefahr zu finden und unschädlich zu machen, zeigt die Reportage von Susanne Peterson und Stefanie Dott.
Ein kilometerweites Feld- und Waldstück im Norden von Kiew. Bis hierhin waren russische Truppen Anfang 2022 vorgedrungen und hinterließen nach ihrem Rückzug massenhaft Minen. Ukrainische Minenräumerinnen und Räumer arbeiten seit Monaten daran, das Gebiet zu säubern. Bei unserer Arbeit steht Aufmerksamkeit an erster Stelle. Man muss sorgfältig vor die Füße schauen, und zwar nicht nur vor die Füße. Weil wir gerade viel im Wald arbeiten, muss man auch nach oben schauen. Denn oft werden Minen aus der Luft abgeworfen und können in Ästen hängen bleiben. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Ukraine momentan das am stärksten verminte Land der Welt. Etwa ein Viertel des Staatsgebiets gilt als potenziell kontaminiert. Russland vermint sehr aktiv. Es wird Streumunition eingesetzt und Minen mit Stolperdraht, Antifahrzeugminen. Das gesamte Arsenal noch aus Sowjetzeiten wurde bereits eingesetzt. Auch zivile Gebiete greift Russland gezielt mit Streumunition an, wirft Minen über frontnahen Dörfern und Feldern ab.
Es ist sehr viel Agrikulturland ist betroffen. Dieses Land braucht man wirklich aber für die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung. Also es ist nebst den Opfern, die das schlimmste Ausmaß sind, hat man eben auch diese breiteren sozioökonomischen Auswirkungen, die massiv sind.
Aber auch die Ukraine legt Minen, vor allem um im Frontgebiet Stellungen zu verteidigen. Das wird im aktuellen Landminenmonitor thematisiert, heute vorgestellt bei einer Pressekonferenz in Genf. Das Problem? Im Grunde verstößt die Ukraine damit gegen den internationalen Minensperrvertrag. Ein Abkommen, das Russland nie unterzeichnet hat. Die Ukraine will ihre Mitgliedschaft nun pausieren. Finnland, Polen sowie die baltischen Staaten haben den Vertrag im Sommer bereits aufgekündigt. Sie wollen sich vor einem möglichen russischen Überfall schützen. Zurück in der Ukraine. Die Räumung der Minen hier wird auch nach Ende des Krieges Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte dauern. Deshalb beginnen sie schon jetzt mit der Arbeit, wenn auch unter schwierigsten Bedingungen. Luftalarme, Drohnenangriffe und die Bedrohung durch ballistische Raketen sind weiterhin tägliche Realität. Nicht nur für die Zivilbevölkerung, sondern auch für alle Mitarbeiter von Halo Trust, oft während sie mit der Minenräumung beschäftigt sind. Auch wenn die Arbeit extrem gefährlich ist, die meisten hier, wie auch Svetlana, haben sich dennoch freiwillig gemeldet. Als Russland die gesamte Ukraine überfiel, gingen meine zwei jüngeren Brüder zum Militär und nach einiger Zeit trat auch mein ältester Sohn der Armee bei. Natürlich habe ich viel gespendet, aber das war mir nicht genug. Ich wollte mehr helfen. Svetlana will, dass wieder Kinder in den Wäldern und Feldern spielen können, dass Bauern wieder anbauen dürfen. Dafür riskiert sie ihr Leben.
Damit sie und ihre Familie sowie die Soldaten an der Front aber nicht noch länger ihr Leben riskieren müssen im Überlebenskampf der Ukraine, darum wird derzeit intensiv verhandelt. Währenddessen Russlands Präsident Putin heute erklärte, dass seine Soldaten die strategisch wichtige Stadt Pokrovsk eingenommen hätten. Und so mündet die Reisediplomatie der vergangenen Tage am heutigen Montag in eine Woche, die entscheidend für die Diplomatie sein könnte, wie die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, heute vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister sagte. Denn nach den Besprechungen der amerikanischen und ukrainischen Unterhändler am Wochenende zu einem Ende des Krieges reist eine amerikanische Delegation nun nach Russland, um morgen Präsident Putin von den Ergebnissen zu überzeugen. Shafak Larai und Tina Hassel.
Diese Bilder hat der ukrainische Geheimdienst veröffentlicht. Sie sollen zeigen, wie eine unbemannte ukrainische Drohne zwei Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte in Brand setzt. Die Ukraine wirft Russland vor, mit den Schiffen Öl zu exportieren und damit den Krieg zu finanzieren. Um die russische Schattenflotte geht es heute auch hier in Brüssel beim Treffen der EU-Verteidigungsminister. Und darum, was die Ukraine für ihre Verteidigung braucht. Also welche Waffen und wie viel Geld. Die Niederlande machen früh eine konkrete Zusage. Wir steuern weitere 250 Millionen Euro bei. Und natürlich rufen wir die anderen EU-Staaten auf, das Gleiche zu tun. Wir sehen auch andere signifikante Beiträge. Und diejenigen, die nicht genug leisten, ermutigen wir, mitzumachen. Je stärker die Ukraine auf dem Schlachtfeld, desto stärker ist sie auch am Verhandlungstisch, so die EU-Außenbeauftragte. Eine Finanzierung, die für mehrere Jahre gesichert wird, wäre ein Gamechanger. Je eher Putin erkennt, dass er uns nicht überdauern kann, desto eher wird der Krieg beendet. Eine mehrjährige Finanzierungszusage für die Ukraine klingt gut, aber wie? Hier beim Finanzinstitut Euroclear in Brüssel liegen eingefrorene russische Vermögenswerte in Milliardenhöhe. Viele EU-Staaten wollen dieses Geld nutzen, um der Ukraine ein Darlehen zu geben. Das ist elementar für Schweden, diese Gelder zu nutzen. Denn die Ukraine braucht die finanzielle Unterstützung, um ihren tapferen Kampf fortzusetzen. Doch Belgien, wo das Geld liegt, ist vehement dagegen. Ob und wie die EU eine Lösung erreichen kann, seit Wochen unklar. Dabei drängt die Zeit, das sagt auch der ukrainische Präsident Zelensky heute bei seinem Besuch in Paris. Die Finanzierung sei eine offene Frage. Wichtig sei aber auch, dass sein Land nach einem möglichen Abkommen nicht wieder angegriffen wird. Unsere Priorität ist, die Ukraine zu behalten, unsere Souveränität zu behalten. Deswegen brauchen wir Sicherheitsgarantien. Russland hat oft alle Abkommen gebrochen, die es unterzeichnet hat. Daher brauchen wir die Sicherheitsgarantien. Zelensky und Frankreichs Staatschef Macron haben auch mit anderen europäischen Verbündeten gesprochen und mit Steve Witkoff, dem US-Sondergesandten. Der wird sich morgen mit Kreml-Chef Putin treffen.
Ja, und über die Aussichten dieser aktuellen Ukraine-Diplomatie habe ich am Abend mit Joachim Weber gesprochen, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität Bonn. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend, Herr Zamparoni.
Stehen wir da tatsächlich vor einer Woche der Entscheidungen im Krieg gegen die Ukraine?
Also es sind wirklich ganz entscheidende Tage und Wochen im Moment, das glaube ich, kann man ohne Zweifel sagen. Ob es die große Entscheidung wird, die der große Wendepunkt in diesem jetzt schon über 3,5 Jahre gehenden Geschehen ist, da habe ich ein bisschen noch meine Zweifel. Aber wir können zumindest feststellen, die Amerikaner machen mächtig Dampf und es wird ernsthaft darüber gesprochen und geredet miteinander, ob man unter bestimmten Bedingungen diesen Krieg nicht doch jetzt zu einem Ende kriegen kann. Da sind wir eine ganze Ecke weiter als in den vergangenen Jahren und insofern darf sich ein wenig Hoffnung zumindest damit verbinden. Warten wir es ab, was jetzt dabei herauskommen wird.
Ja, Sie sagen es, was wird dabei herauskommen? Es gab ja schon mehrfach Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit Präsident Putin. Was erwarten Sie denn von diesem Treffen morgen?
Naja, es wird natürlich spannend, jetzt die verbesserte, aus unserer Sicht jedenfalls verbesserte Version, bei der viel Europäisches wünschen und auch viel ukrainische Wünsche eingeflossen sind. Das heißt, diese ursprüngliche 28, dann 19, dann 20-Punkte-Stipulation ist natürlich jetzt ein ganzes Stück verändert zugunsten der Ukraine. Und die spannende Frage ist jetzt, macht Moskau das mit? Das ist eigentlich die Situation, in der wir sind, die es so schwierig macht. Das ist so eine Situation zwischen Pest und Cholera. Nicht, unterschreibt man das, was schon da war, dann ist das für die Ukraine zu wenig. Zieht man es auf die ukrainische Seite mehr hinüber, dann wird Moskau wieder sagen, nee, das wollen wir nicht. Also es ist ganz, ganz schwierig, da etwas zu finden, wo beide Seiten an einer minimalen Berührungspunkt, sozusagen einer Berührungslinie, den kleinsten gemeinsamen Nenner könnte man vielleicht formulieren, hier zusammenkommen könnten. Ob es gelingt, wir werden es bald wissen.
Es geht auf jeden Fall um die Suche nach einem Kompromiss. Und für einen Kompromiss, da gibt es ja immer ein Geben und ein Nehmen. Einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben Sie es gerade genannt. Aber vieles von dem, was bislang auf dem Tisch liegt, klingt zunächst mal ähnlich den russischen Maximalforderungen. Oder wo sehen Sie, dass die russische Seite da irgendwo nachgeben würde?
Also es ist ja von vielen Kommentatoren in den letzten 8, 14 Tagen immer wieder gesagt worden, die Russen tischen wieder nur ihre Maximalforderungen auf und ich habe dem deutlich widersprochen und tue das hier auch nochmal. Die Russen haben sich an manchen Stellen bewegt. Sicherlich aus ukrainischer oder europäischer Sicht noch nicht genug, aber es ist nicht mehr die Rede davon, dass sie alle vier Oblasten haben müssen, die sie annektiert haben. Es ist nicht mehr davon die Rede, wie es dann noch bei den Verhandlungen im Frühjahr 22 war, dass der Ukraine irgendwas zwischen 50 und 250.000 Soldaten zugestanden werden soll. Das war das letzte und höchste Angebot damals. Es ist jetzt von 600.000 die Rede. Es ist die Rede davon, dass aus den eingefrorenen russischen Vermögen 100 Milliarden beigetan werden und, und. Da sind eine ganze Reihe von Punkten, wo Moskau sich erstmals bewegt hat. Ob das Moskau dann unterschreiben wird am Ende der Verhandlungen, ist ein bisschen noch eine andere Frage. Aber es gibt eben diese Signale und jetzt ist die Frage, ob man in Anbetracht eben der realpolitischen Gegebenheiten nicht vielleicht sagen muss, ein Ende dieses Krieges, wenn es auch ganz, ganz schwer zu akzeptieren sein wird mit einer Reihe dieser Bedingungen, könnte vielleicht besser sein, als den Krieg weiter durch zu experimentieren. Er wird nicht mit einem strahlenden ukrainischen Sieg enden.
Aber was dann bliebe, wäre ein bisschen die Aufgabe des Grundsatzes, dass sich eine Aggression, ein Angriffskrieg, ein Völkerrechtsbruch ja nicht lohnen darf, was es davon dann übrig ist.
Ja, das wäre sehr schön, wenn das so wäre. Und ich kann Ihnen als studierter Historiker sagen, es gibt hunderte von Büchern, die sind voll mit genau diesem Fall, dass Aggression sich eben doch in vielen Fällen lohnen kann für den Aggressor. Nicht immer, er muss sich nur einigermaßen geschickt dabei anstellen und sich das richtige Opfer heraussuchen. Also dieses Prinzip, so schön das auch klingt und so gerne wir alle haben wollen würden, dass das in der Welt der Politik so funktioniert, das ist kein Garant dafür, dass das so sein wird. Und es ist hier wirklich diese schreckliche Abwägung zu treffen, diesem Krieg weiter zuzuschauen, die Ukraine zu unterstützen. Sie hat den schwersten Kriegswinter vor sich. Die Energieinfrastrukturen, die sind schon kaputt, bevor der Winter überhaupt begonnen hat. Es sterben weiter Soldaten und Zivilisten in großer Zahl. Ob man nicht an irgendeiner Stelle doch mal sagen müsste, es könnte auch klüger sein, den Rest der Ukraine zu schonen. Aber das ist eben diese ganz, ganz schwere Abwägung, die an dieser Stelle getroffen werden muss.
Was für die Ukraine aber auf jeden Fall sein muss, wie auch immer das dann ausgeht, diese Verhandlung, verlässliche, wirkliche Sicherheitsgarantien. Wie könnten die denn so aussehen, vor allem in einer Art und Weise, dass dann auch Russland denen zustimmen würde?
Ja, das ist sicherlich der allerheikelste Punkt. Ganz heikel ist auch die Frage weiterer Gebietsabtretung. Da würde ich auch sagen, nein, das kann man nicht erwarten, also noch unbesetzte Gebiete auszuliefern. Aber die Sicherheitsgarantien sind der Knackpunkt. Und hier ist die Frage, ob es eben wirklich so ist. Manche sagen, nein, nein, das ist ja kein Problem, dann schicken wir da Briten und Deutsche und Franzosen und wen hin. Ich sage seit langem und ich bleibe bei dieser Deutung, das absolut rote Tuch für Moskau ist, dass NATO-Truppen, und die müssen gar nicht unter NATO-Oberkommando als NATO-Mission kommen, sondern dass Truppen von NATO-Mitgliedern, von NATO-Staaten, von europäischen Staaten, die Moskau als Partei auf Seiten der Ukraine ansieht, dass also die in die Ukraine kommen könnten, da werde ich Ihnen Brief und Siegel drauf geben, das wird Moskau nicht unterschreiben. Deswegen plädiere ich seit langem dafür, dass man das viel größer denken muss und unbedingt sehen muss, dass man Truppen aus wirklich neutralen Staaten, die für Moskau akzeptabel sein könnten, dahin kriegt. Das sollten sicherlich nicht die Chinesen sein. Das wäre auch nicht hilfreich, weil sie ganz eindeutig auf Seiten Moskaus sind. Aber es gibt viele neutrale Staaten in der Welt, die nicht im Lager des Westens sind. Die müsste man hier mit einbeziehen.
Herr Weber, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen und das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das ganze Gespräch mit Joachim Weber können Sie auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau sehen. Es ist längst eine freundschaftliche Nachbarschaft mitten in Europa. Und wie eng die Partnerschaft zwischen Deutschland und Polen in den vergangenen Jahrzehnten geworden ist, das zeigen allein die vielen gemeinsamen Treffen der Regierungen beider Länder. So wie heute wieder in Berlin. Doch die Vergangenheit, die belastet nach wie vor die Gegenwart. Der mörderische Vernichtungskrieg, den Nazi-Deutschland nach dem Überfall 1939 zuallererst in Polen geführt hat, liegt als Schatten der Erinnerung auf dem deutsch-polnischen Verhältnis. Und Polen wünscht sich mehr als kleine Gesten der Wiedergutmachung, so wie heute in Berlin, berichtet Iris Seiram.
Ein Dokument der Vergangenheit, geraubt einst von den Nazis. 73 solcher Pergamente über die preußisch-polnische Nachbarschaft hat Deutschland neben einer Steinskulptur nun offiziell an Polen zurückgegeben. Ein Zeichen der Wiedergutmachung zwischen zwei Ländern, die in Europa eng beisammenstehen sollten, so Merz.
Deutschland gehört fest und zuverlässig an die Seite Polens. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Einheit Europas so unter Druck steht, dürfen wir uns nicht auseinander dividieren lassen.
Auch sein polnischer Amtskollege betont die enge Zusammenarbeit im Hier und Jetzt. Doch ganz abgeschlossen ist die Vergangenheit für Tusk nicht. In Polen sind sich alle ohne Ausnahme einig, dass Polen keine Entschädigung für die Verluste und Verbrechen erhalten hat, die weltweit bekannt sind. Also für die NS-Zeit. Es geht um umfangreiche finanzielle Wiedergutmachungen, die der Bundeskanzler ablehnt.
Die Frage nach Reparationen ist aus deutscher Sicht juristisch und politisch seit vielen Jahren abschließend beantwortet. Klar ist aber auch, Erinnerung und Aufarbeitung werden für uns niemals abgeschlossen sein.
Abgeschlossen ist es auch in der polnischen Gesellschaft nicht, sagen Experten.
In Polen ist es auch tief verankert, dass die Deutschen hatten nicht genug gemacht, um sich mit den Polen zu versinnen, um für diese Untaten, die von Deutschen verursacht wurden, von Millionen von getöteten Menschen, ermordeten Menschen, von Konzentrationslager.
Merz hat in seiner Kanzlerschaft das deutsch-polnische Verhältnis besonders hervorgehoben. Gleich am Anfang reiste Merz nach Warschau. Auch bei seiner ersten Reise in die Ukraine war neben Frankreichs Premier Macron und dem Briten Starmer auch Tusk mit dabei.
Für mich war das ein prägender Anfang.
Der Krieg in der Ukraine, ein Fokus der heutigen Gespräche. Auch wenn Merz bei den aktuellen Friedensverhandlungen verstärkt nur mit Frankreich und Großbritannien spricht, fühle Polen sich nicht ausgeschlossen. Kanzler Merz ist jemand, der unmissverständlich sagt, dass nichts über die Ukraine ohne Polen entschieden werden kann. Ich habe keinen Grund, mich über die Zusammenarbeit zu beschweren. Eines sicherte Merz heute zu. Es solle ein richtiger Gedenkort für die polnischen Opfer in Berlin entstehen, das dieses Provisorium ablösen solle.
Und zum heutigen Verhältnis zwischen Deutschland und Polen. Jetzt die Meinung von Jacek Tiblewski vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er ist der Leiter der polnischen Redaktion der ARD-Welle Cosmo.
Przyjaciół poznaje się w biedzie. Freunde lernt man in der Not kennen. Auf dieses Sprichwort können sich Polen und Deutsche leicht einigen. Die heutigen Ankündigungen von Friedrich Merz und Donald Tusk sind aus polnischer Sicht hoffnungsvoll. Gemeinsame Energiepolitik, die uns von russischen Energiequellen unabhängig macht, gemeinsame Forderung nach der Verwendung des russischen Staatsvermögens für die Ukraine. Sie klingen gut in polnischen Ohren. Allein gute Vorsätze hat man aus Deutschland im Frontstaat Polen schon oft vernommen. Am Ende stand aus polnischer Sicht eine Hinhaltetaktik gegenüber der Ukraine und die Einführung lästiger Grenzkontrollen. Traumvorlagen für polnische Rechtsnationale. Sie lassen keine Gelegenheit aus, um antideutsche Ressentiments strategisch einzusetzen. Nach Jahrzehnten anhaltender Annäherung misstrauen nun wieder über 60% der Polinnen und Polen ihren deutschen Nachbarn. Aber Deutschland kann das ändern. Mit dem angekündigten gemeinsamen Vorgehen gegenüber Russland, natürlich. Aber auch mit Schritten, die in Deutschland nicht auf Platz 1 der Prioritätenliste stehen. Etwa durch die Sicherung des polnischen muttersprachlichen Unterrichts in Deutschland, wozu sich beide Länder eigentlich schon vor 35 Jahren verpflichtet haben. Aber vor allem durch die Beendigung der unwürdigen Debatte über den Gedenkort für polnische Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg oder durch die Entschädigung der immer kleiner werdenden Zahl polnischer Überlebender. Am Ende aller Regierungskonsultationen steht: Czyny są ważniejsze niż deklaracje. Handeln ist heilender als Reden.
Die Meinung von Jacek Tiblewski. Und jetzt, Susanne, weitere Nachrichten des Tages mit dir.
Der Verband der Familienunternehmer will seinen Umgang mit der AfD nun doch überdenken. Präsidentin Ostermann bezeichnete die Einladung von AfD-Abgeordneten als Fehler. Man müsse andere Wege der Auseinandersetzung finden, sagte sie. Die Einladung hatte massive Kritik ausgelöst. Mehrere Unternehmen verließen deshalb den Verband. Politiker von CDU und SPD begrüßten nun die Kehrtwende. Drohender Mitglieder- und Einnahmeverlust scheine bei Unternehmern zu wirken, sagte etwa der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels Radke. Bei den extremen Regenfällen in Indonesien sind nach offiziellen Angaben mittlerweile mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 400 werden noch vermisst. Besonders betroffen ist die Insel Sumatra. Auch in Sri Lanka und Thailand ist die Zahl der Toten noch einmal gestiegen auf insgesamt mehr als 500. Auslöser der Überschwemmungen war ein Tropensturm, der eine Woche lang für Starkregen sorgte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll effizienter werden. Von heute an gilt deshalb der Reformstaatsvertrag. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer heißt das, künftig soll es weniger Fernsehsender geben. Auch Radiowellen sollen gestrichen werden. Welche das sind, entscheiden die einzelnen Sender. Für die Online-Berichterstattung gibt es ebenfalls neue Regeln. Sie muss sich stärker an den Fernsehsendungen orientieren.
Mein amerikanischer Stiefschwiegervater hat es noch selbst erlebt, als er als kleiner Junge im tiefen Süden der USA in New Orleans aufwuchs. Dass er im Bus hinten sitzen musste, weil er schwarz ist. Und die Weißen vorne saßen. Und die Busstationen, so wie hier in Memphis, Tennessee, noch getrennt waren in Wartesäle für Schwarze und für Weiße. Gerade mal eine Generation nur von mir entfernt. Gegen diesen offenen Rassismus hat sich heute vor genau 70 Jahren eine mutige Frau gestellt, indem sie sitzen blieb, obwohl sie aufgefordert wurde, für einen weißen Platz im Bus zu machen. Und damit etwas in Bewegung setzte, das die USA verändert hat. Über die nachhaltige Bedeutung von Rosa Parks, Gudrun Engel.
Rosa Parks, eine stille Heldin, die Mutter der modernen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Überall im Land wird an sie erinnert. An ihren Mut, im Amerika der Rassentrennung im Bus sitzen zu bleiben. Dezember 1955. Der Bus unterteilt. Vorne die Weißen, hinten die Schwarzen. Getrennte Sitzreihen und eine Aufforderung. Stehen Sie jetzt auf?
No.
Dieses No ist ein Akt des Widerstandes, der große Wellen schlägt und im Busboykott von Montgomery endet. 381 Tage lang gehen tausende Schwarze zu Fuß. Durch Regen, Feindseligkeit, Müdigkeit. Die Schuster haben ungewollt Hochkonjunktur. Rosa Parks Wohnhaus wird zum Planungs- und Versammlungsort. Hier wird organisiert und diskutiert. Bereits als 12-Jährige mit dabei Doris Crenshaw, die sich ehrfürchtig an Rosa Parks erinnert. Mrs. Parks war eine Art ruhiger Sturm. Man hat sie mehr gespürt als gehört. Sie war eine Frau, die nicht viele Worte machte, aber man konnte ihre Leidenschaft spüren. Das war ansteckend. Diese Leidenschaft hält die Gemeinschaft zusammen. Allen Drohungen von Staatsgewalt oder Ku Klux Klan zum Trotz. Nächtliche Übergriffe. Brennende Kreuze, der Versuch, Einschüchterung als Waffe einzusetzen. Ein junger Pastor aus Rosa Parks Gemeinde, damals erst 26 Jahre alt, wird zur Stimme der Protestierenden, Martin Luther King. Wir sind entschlossen, gewaltfrei zu bleiben und trotzdem weiterzukämpfen. Heute führt seine Tochter Bernice King sein Erbe weiter. Sie warnt davor, die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung als selbstverständlich zu betrachten, besonders in einer Zeit, in der Minderheitenrechte in den USA erneut unter Druck geraten.
There is a backlash.
Wir sehen gerade einen Rückschlag. Besonders betroffen sind schwarze Gemeinschaften, arme Gemeinden. Es ist ein großes Problem und es beschränkt sich nicht allein auf unser Land, sondern betrifft die ganze Welt. Autoritäre Systeme sind überall auf dem Vormarsch. Deshalb begleitet Augenzeugin Doris Crenshaw auch im hohen Alter noch junge Besucherinnen in Montgomery ins Rosa Parks Museum. Sie ermutigt junge schwarze Frauen, für ihre Rechte einzutreten. Und sie sagt, wer Rosa Parks verstehen möchte, muss wissen, dass Veränderung immer mit dem Mut beginnt, die eigene Stimme einzusetzen. Miss Crenshaw hat uns beigebracht, für unsere Meinung einzustehen. Ich habe mich das nie getraut, nicht gedacht, dass mein Wort etwas zählen würde. Aber jetzt weiß ich, gerade ich als schwarze junge Frau muss das tun. Eine Aufforderung und ein Vermächtnis. Von Rosa Parks bis heute.
Chauvinistisch, egozentrisch und ein herablassender Spruch jagt den nächsten. Aber dass sich Typen wie Bernd Stromberg mal selbst hinterfragen würden, das kann man wohl eher ausschließen. Dabei war die Art auch vor 20 Jahren schon ziemlich aus der Zeit gefallen. Doch damals sorgte die gleichnamige Satire über den überheblichen Abteilungsleiter einer fiktiven Versicherungsgesellschaft für eine Menge Unterhaltung. So sehr, dass bis 2012 5 Staffeln von Stromberg produziert wurden. Kurz danach kam auch noch zu der Serie ein Stromberg-Film in die Kinos und von dem gibt es jetzt eine Fortsetzung. Wieder alles wie immer, heißt die. Doch ob sich wirklich nichts verändert hat bei Stromberg, zeigt Ole Hilgert.
Da ist er wieder, Bernd Stromberg, Versicherungsbürochef, Macho, Egoist.
Guck, sag mal so, wenn du nach so langer Zeit noch so unheimlich beliebt bist wie ich, ne, dann kannst du ja nicht alles falsch gemacht haben.
Nach 11 Jahren Pause feiern Christoph Maria Herbst und sein Team die Rückkehr mit der Filmpremiere heute Abend in Berlin. Stromberg, das Comeback einer Kultfigur.
Er ist und bleibt der Fels in seiner eigenen Brandung und tritt nach wie vor auf jeden Schlips, der vor ihm baumelt. Also er ist sich auf erschreckende Weise treu geblieben.
Politisch unkorrekt, so begann Stromberg schon als Satire-Serie 2004. Nach 5 Staffeln und dem Grimme-Preis lief 2014 der gleichnamige Kinofilm. Der Humor schon damals herb und chauvinistisch.
Probleme sind für mich wie, wie Brüste. Wenn du die anfasst, macht's am meisten Spaß.
Doch funktionieren solche Witze auch heute in Zeiten von Gender-Debatten und Kulturkampf? Ja, finden die Filmemacher. Der Unsympath mit Halbglatze stehe für ein gesellschaftliches Phänomen.
Warum ist denn die Zeit, wo wir uns alle für die Schwachen eingesetzt haben, wieder abgelaufen? Und warum kommt denn jetzt wieder der Rückenwind so von rechts? Und ich hatte das Gefühl, Stromberg ist eine gute Figur, wo man das gut dran zeigen kann, weil, glaube ich, viel von dem, was er macht, aus einer Kränkung heraus passiert.
Während sein Umfeld sich weiterentwickelt hat, macht Stromberg noch immer unangebrachte Sprüche. Die Dialoge sind wie gewohnt überzeichnet und doch auf den Punkt.
Aber bei Humor kommt es ja auch immer auf den Zusammenhang an. Das müsste doch selbst ihr klar sein als Frau. Du zeigst ja auch keine Stummfilme im Blindenheim.
Nee, das geht nicht.
Ja, sag ich ja.
Nee, mit Blinden und sowas. Das geht nicht mehr.
Du liebes... Was ich damit sagen will, ist, du liest auch kein Kochbuch im Scheißhaus.
Für Christoph Maria Herbst ist Stromberg ein Beleg dafür, dass die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr ist.
Es ist auch Unsinn, was der ein oder andere selbsternannte Kritiker sagt. Man darf gar nichts mehr sagen in Deutschland. Doch, man darf sogar so einen Unsinn sagen, nämlich, dass man gar nicht mehr alles sagen kann.
Am Donnerstag kommt der Stromberg-Film in die Kinos. Ob und wann es eine erneute Fortsetzung geben wird, ist offen.
Ach. Hallo.
Immer in Fortsetzung auf jeden Fall. Das Wetter. Und darauf schauen wir jetzt diese Woche. Carsten, was erwartet uns?
Wir können eigentlich gleich diesen Stromberg-Titel aufgreifen. Wie heißt der? Wieder alles wie immer, beim Wetter nichts Neues. Viele Wolken auf der einen Seite, blauer Himmel und viel Sonnenschein auf der anderen Seite. Heute einmal mehr an der Ostseeküste und vor allem im Osten Deutschlands und im Süden, zumindest dort außerhalb von Nebelgebieten, wird es sonnig weitergehen. Ansonsten beschäftigen uns viele Wolken. Wir sehen sie hier auf dem Satellitenfilm von heute Nachmittag über dem gesamten Nordwesten Europas. Und diese Wolken haben jetzt in den letzten Stunden auch mehr und mehr den Nordwesten Deutschlands oder auch den Westen Deutschlands erreicht. Das sind nicht nur Wolken, da kommt auch Regen hinterher. Der Wettervorschaufilm zeigt es, der zeigt aber auch, dass dieser ganze Regen, den wir hier auf dem Atlantik haben, es nicht bis zu uns nach Deutschland schafft. Ganz im Gegenteil, die Regenfronten lösen sich quasi immer an der Westgrenze unseres Landes auf, sodass nur noch wenige Tropfen landeinwärts bei uns vorankommen. Und in der Osthälfte wird in den nächsten Tagen so gut wie kein einziger Tropfen fallen. Also es wird eine eher ruhige Woche, so auch heute Nacht. Klarer Himmel in der Osthälfte und im Süden. Hier bilden sich dann teilweise die Nebelgebiete. Und ansonsten zieht dieser leichte Regen und Nieselregen in den Nordwesten rein. Anfangs übrigens in der zweiten Nachthälfte in der Eifel durchaus örtliche Glättegefahr. Tagsüber wenig Änderung. Die Nebelgebiete lösen sich hier teilweise auf. Dann kann die Sonne scheinen, während es im gesamten Nordwesten mit vielen Wolken und auch mit dem Regen weitergeht. Dort, wo wir die Wolken haben, bleibt es in der Nacht frostfrei, sonst haben wir leichten Frost. Tagsüber meistens 5 bis 11 Grad. Etwas kälter ist es zum einen in Vorpommern, in den Mittelgebirgen und in Bayern an der Donau in den Nebelgebieten. Und Nebel und Kälte, das beschäftigt uns auch in den nächsten beiden Tagen, am Mittwoch und Donnerstag, vor allem in Bayern und in Baden-Württemberg. Dort bleibt es dann im Nebel teilweise nur 0 Grad kalt, ansonsten viele Wolken, milde Temperaturen bis zu 10 Grad und nur ab und zu ein bisschen Regen.
Alles wie immer. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Soweit von uns. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der ARD-Wissensdoku Mein Körper, mein Gedächtnis.
Ja, und da geht es darum, welche Erinnerungen und Informationen wir im Gehirn speichern und welche wir auch wieder vergessen.
Ich hoffe, Sie denken daran, morgen Abend wieder die Tagesthemen einzuschalten. Wir würden uns freuen.
Und wünschen einen schönen Abend.
Tschüss. Bleiben Sie zuversichtlich.